Das 13. Beispiel aus dem Mumonkan. Toksan trägt seine Schalen. Eines Tages ging Toksan in den Speiseraum hinunter und trug seine Schalen in der Hand. Seppo begegnete ihm und fragte: Wohin gehst du mit deinen Schalen? Die Glocke hat noch nicht geläutet und die Trommel wurde nicht geschlagen. Toksan drehte sich um und ging in sein Zimmer zurück. Diese kleine Geschichte wird im Zen immer hoch gelobt für einen Ausdruck von vollendeter Befreiung. Eigentlich ist da gar nichts Großes dran, nicht? Aber es ist immerhin so, nicht? Toksan ist der Abt des Klosters, ein hochverehrter alter Meister. Seppo ist ein Mönch, allerdings auch schon einer, der den Lehrertitel und den Dharma bekommen hat. Und der pöbelt ihn an. Ne? Toksan in seinem Alter, vielleicht eine gewisse Trotteligkeit, kommt halt runter, Treppe runter zum Essen und wird dann angemacht. Was willst du denn jetzt schon hier? Hat er noch gar nicht die Trommel geläutet, ja? Und Toksan dreht sich einfach um und geht wieder. Keine Reaktion auf diese Pöbelei. Und mit Sicherheit, sonst würde es nicht bewundert werden, auch nicht, dass er innerlich was unterdrückt oder irgendwie sowas, sondern oh, ich bin halt zu früh gekommen, drehe mich um, gehe wieder. Also diese Natürlichkeit des Verhaltens. Und sowas streben wir ja an, ne? Und darum handelten ja auch die letzten drei Vorträge und dieser heute natürlich auch. Und zwar will ich das machen anhand der fünf Stände des Tosan, die auch ganz hoch bewertet, geschätzt werden. Ist doch richtig, nicht? Tosan ist eine Zusammensetzung aus Toksan und Sosan. Ne? Also eigentlich gar kein einzelner Typ, ja. Wenn ich das recht erinnere. Und irgendwie aus der Mitte des 9. Jahrhunderts in China aufgeschrieben. Und die lauten, sage ich erstmal, das sagt einem, der das nicht kennt, erstmal gar nichts. Der erste Stand heißt die Erscheinungen im Absoluten oder die Neige im Aufrechten, nur ein anderer Ausdruck. Das Absolute in den Erscheinungen, also das Aufrechte in der Neige. Das dritte heißt aus dem Absoluten herauskommen, viertens in den Zusammenhalt kommen und fünftens in den Zusammenhalt heimkommen. Und es ist eine Folge, sage ich mal, von Beschreibungen, wie nimmt mein Bewusstsein, wie nimmt mein Geist, wie nehme ich mich selber wahr, wie nehme ich selbst die Welt wahr, wie handele ich, wie agiere ich in dieser Welt. Und durchaus in dieser Hierarchie 1 bis 5, vom Beginn der Übung, sagen wir mal hier, bis zur Vollendung. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Mal gucken. Dazu gibt es einen Erleuchtungsvers, aber dieser jetzt wieder von Tosan Ryokai. Solange ich es bei anderen suchte, war ich weit davon entfernt. Jetzt, da ich mich auf mich selbst gestellt bin, finde ich es überall. Da ist ich selbst und ich bin nicht es selbst. Wenn ich es so verstehe, kann ich sein, wie ich bin. Vielleicht kapiere ich das am Ende, wenn wir durch sind. Mein Kontext ist ja der, wir schwimmen alle, so wie in den letzten drei Vorträgen irgendwie beschrieben, wir schwimmen alle immer noch gegen den Strom. Wir schwimmen alle immer noch gegen, ich sag mal, den natürlichen Gang des Universums, falls es sowas gibt. Also eigentlich gegen das, was eigentlich der nächste, das nächste Ereignis, nächste Schritt sein könnte, den wir machen, den die Geschehnisse hier machen, weil wir immer was anderes wollen, als was gerade ist. Weil wir nie mit dem zufrieden sind, auch mit uns selber ja nicht zufrieden sind, wie wir sind. Kein Vertrauen in den Dharma. Wir erleben uns als den oder die, die in die Welt der auftauchenden uns der in uns auftauchenden Gefühle und Konzepte eingeschlossen ist, wie in einen Käfig. Wir nehmen keine Situation so an, wie sie ist, nur in Ausnahmefällen. Selbst bei schönen Situationen entstehen ja sofort Zweifel. Stimmt das? Ist das richtig so? Und wenn es schön ist, hoffentlich bleibt das so. Und schon sind wir aus dem eigentlichen Erleben raus. Immer wieder rausgefallen aus dem unmittelbaren Erleben. Und wir machen hier im Zen ein Training. Von dem, wie ich schon gesagt habe, wir eigentlich, oder ich jedenfalls, zu Beginn meiner Übung dachte, das führt mich dann wirklich zur Befreiung. Zu einem lebendigen Menschen. Und gestern hatte ich das Beispiel, wenn ich gucke, die Lebendigkeit der Wildpferde, der Fohlen, der Kinder, der Spontanität, der Unbefangenheit. Auch gerade bei kleinen Kindern finde ich das so toll. Da findet ja zumindest bis zum Alter von 3 Jahren, bei 4 Jahren wird es schon knapp, findet keine Reflexion darüber statt, wie wirke ich eigentlich auf andere. Ja? Finde ich doof, was mache ich mit denen? Ja? Interessiert die gar nicht. Die sind wirklich nur Ausdruck ihrer selbst. Und wo entsteht im Zen, in der Zen-Übung Mitgefühl, grundlose Barmherzigkeit, Wärme, hatte ich gestern auch gefragt. Und wie entsteht grundlose Freude an sich selbst und an anderen? Und meine Interpretation ist eben, dass Zen bringt das. Nicht, jedenfalls nicht das, so wie wir es trainieren. Und auch nicht so, wie ich den Eindruck hatte, in Japan auch nicht. Weil das Zen nimmt nur weg unsere Vorstellungen, unsere Konzepte, unsere Ideen, wer oder was bin ich, was will ich, welche Wertungen habe ich. Zen nimmt das nur weg. Dafür ist die Koan-Ausbildung ja ein probates Mittel. Aber es füllt es nicht aus mit Mitgefühl, mit Lebendigkeit, mit Wärme. Das kriege ich hier in der Sendung nicht. Das ist meine These, meine Behauptung. Na, verlass mich bloß nicht hier, mein Gerät. Bin ich aufgeschmissen. Der erste Stand, also quasi so ein bisschen der Beginn unseres Weges im Aufrechten die Neige. Irgendwann erkennen wir ja, deswegen sind wir hier, glaube ich, dass all unser Bemühen mit den Methoden, mit den Wegen, die wir bisher gelernt haben, wirklich glücklich zu werden. Das ist nicht zumindest, dass es uns immer wieder zu Glücksmomenten verhilft, durchaus, aber dass im Grunde alles leer ist. Alles, so sagt mir meine Erfahrung, was ich mir wünsche oder auch was ich vermeiden will, macht nicht auf Dauer glücklich. Auf jeden Wunsch folgt ein nächster. Das ist sozusagen mein Alltag, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich kann dieses als Spiel weiter betreiben, aber irgendwann höre ich auf, das für Wahrheit zu halten. Es ist egal, was passiert, es lohnt sich nicht, irgendetwas festzuhalten. Und es tauchen eben immer Gedanken und Gefühle auf, permanent hier ja immer noch, in denen ich gefangen bin, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in denen ich gefangen bin wie in einem Käfig. Gefühle aus der Vergangenheit. Wenn mein Geist klar ist, kann ich das von außen begucken und erkennen, was es ist. Ich kann vor allem erkennen, dass das Vergangenheit ist. Ich kann unterscheiden lernen, obwohl ich mich immer noch damit identifiziere. Aber doch unterscheiden lernen, ist das Gegenwart oder ist das Vergangenheit, was mir da dauernd durch den Kopf geht? Hat das was hier zu suchen? Und ich erkenne so nach und nach, dass ich nicht mein Karma bin. Das heißt, da gibt es noch was anderes. Da gibt es ja die Möglichkeit, ich sag mal, das von außen zu beobachten, und wenn ich in Entitäten denke, dass da ich vielleicht eher der Beobachter bin, der Wahrnehmende bin und nicht das, was es denkt, nicht die Gefühle, die da hochkommen. Wenn ich wirklich hingucke, dann kann ich auch erkennen, ich kann der Vergangenheit nicht verändern. Ja? Und wenn ich genau hingucke, kann ich auch erkennen, dass Vergangenheit, Gefühle eigentlich nicht auf die Gegenwart Wirkung haben könnten, wenn ich sie nicht dazu mache, wenn ich sie nicht als meine begreife. Wenn dich jemand irgendwie blöd anquatscht und dann kommt der Zorn in dir hoch oder die Verletzung, ja, dann kann ich ja erkennen, wenn ich mir das genau angucke, dieses mich anquatschen oder missachten oder so, das passiert. Ja? Meine Reaktion ist überhaupt nicht zwangsläufig. Wenn ich das als ein Ereignis angucke, genauso wie ich meinen Eisenbahnzug, den ich erwähnt habe, der vorbeifährt, dann passiert da gar nichts in mir. Ja? Also ich komme langsam auf die Idee, ich bin Herr dessen, wie ich die Welt erlebe, wie ich sie interpretiere und wie ich sie auf mich wirken lasse. Im Grunde hat alles, was ihr hier macht zum Beispiel, mit mir überhaupt nichts zu tun. Ein bisschen so, gar nicht mal ein bisschen so, es ist tatsächlich so. Im Doksan sage ich ja immer wieder, vor allem Anfängern auch, du kannst hier machen, was du willst. Du kannst mich hier nicht beleidigen oder verletzen oder so. Du kannst das machen, aber es kommt bei mir nicht an als das. Das heißt, wir sind da in einem Rollenspiel, ja, dass alles, was du machst, du kannst mich anschreien, du kannst mich beleidigen, sonst irgendwas, alles, was du machst, hat mit mir effektiv nichts zu tun. Ich nehme das zur Kenntnis, ja, aber es löst kein entsprechendes Gefühl aus. Überhaupt nicht. In diesem Rollenspiel, wie wir das da unten haben, funktioniert das für mich auch. Ja? Außerhalb des Doksan bitte nicht. Ja? Also ich kann mich davon frei machen, von der Vergangenheit, weil sie eben in Wahrheit gar nicht existiert, nicht in die Gegenwart eingreifen kann. Und die Gefühle, die mir das macht, wenn ich dann betroffen bin oder sogar verletzt bin, richtig oder so, ist das auch kein Gegenwartsgefühl, obwohl ich es jetzt empfinde, sondern die Ursache dafür, dass ich mich, wenn du mich blöd anmachst, dass ich dann verletzt bin, die liegt in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart. Die Gegenwart gibt das gar nicht her. Also sowas zu erkennen, finde ich, ist für einen Umgang mit in dieser Welt. Für mich war das unglaublich wichtig, wie ich das begriffen habe und leider sehr spät. So, ich sag mal, vielleicht vor 15, 20, ja, ungefähr vor 20 Jahren, genau, ja. Wurde mir das verklickert. Bin nicht von alleine drauf gekommen, ja. Aber ich habe dann gemerkt, es stimmt. Ich weiß nicht, ob jetzt aus den von mir genannten Gründen, aber jedenfalls die Zen-Übung liefert mir sozusagen ein Mittel in die Hand, genau dieses zu trainieren, nämlich in mir den Beobachter, denjenigen zu kultivieren oder dasjenige, das nur wahrnimmt und unbeteiligt bleibt. Das heißt, da wird diese Konstruktion des Absoluten geschaffen, diese Schnapsidee, könnte man sagen. Und da wir ja die Abhängigkeit von unserer Vergangenheit, unserer Verletzlichkeit und unseren Wünschen und sonst was wir wollen, also auch Ruhe haben wollen im Geist, ja, wird uns nicht nur vorgegaukelt, sondern wir glauben das auch. Wenn wir also in dieses Absolute hineingehen, werden wir frei davon. Das war für mich der Befreiungsweg, habe ich ja beschrieben, wo ich dann dachte, wenn ich das wirklich realisiert habe, bin ich den ganzen Schrott los. Aber es liefert uns eben wirklich eine, in Anführungsstrichen, sage ich mal, eine Technik, ein Konzept, und Übungen dazu, uns dem zu nähern. Und dann ist es ja so schon, am Anfang erfährt jeder von uns mehr oder minder deutlich, tatsächlich in irgendwelchen Momenten, diese Freiheit. Ja? Sei es beim Sitzen, sei es im Alltag. Ja? Nee. Mein für mich eindrucksvollstes Beispiel war, als ich in der Uni gearbeitet habe und dann mit Kollegen in die Mensa zum Essen gegangen bin. Und ich war schon fertig mit Essen, die anderen drei oder vier, die waren noch am Nachtisch, mit dem Nachtisch beschäftigt und ich saß da und habe hinterher realisiert, ich saß da bestimmt 2, 3, 4 Minuten lang, ja, vollkommen offen in diesem Lärm und in diesem Gebrabbel da und alles, ja, und ich habe das wahrgenommen, völlig klar, und in mir hat sich nichts bewegt, ja, das war ein so geiler Zustand. Währenddessen habe ich das auf eine irgendwie mir unbekannte Art durchaus realisiert, aber so richtig nach dem Motto, Mensch, das war ja geil, das kam erst nachher, nicht? So. Dann war es ja schon wieder vorbei. Ich übe also absolutes Samadhi und alles wird leicht und klar und dann tritt eine riesige Erleichterung an. Ach, so geht das, wunderbar. Das ist so der erste Stand, nämlich dieses Erlebnis, was ich da hatte. Und dann nicht nur das, sondern das auch im Alltag. Immer dann, wenn ich sozusagen in diese dritte Position gehe, aus einem Streit rausgehe, in die nächsthöhere Position, von da aus begucke, was passiert hier eigentlich gerade. Und dann merke, ich kriege dadurch, dass ich aussteige, die Freiheit, damit aktiv umzugehen. Einen Streit zum Beispiel zu beenden, mich nicht weiter auf das Hin und Her einzulassen. Ja. Und je öfter ich das lebe, macht sich sozusagen eine Perspektive breit. Ach ja, da geht es längst. Das muss ich weiter üben. Ja. So. Gemeint ist aber eigentlich was anderes mit dem ersten Stand. So wie wir am Anfang geübt haben oder wie ich es auch jetzt beschrieben habe, ist immer noch mein Ziel, ich will den Schrott loswerden. Der muss weg. Ja, meine Verletzlichkeit muss weg, das Gedankengerappel muss weg, die Abhängigkeit von Wünschen, die Abhängigkeit von anderen überhaupt. Ja, wie denkt der über mich oder so? Also bis dahin, ich finde sowas Absurdes, was mir dann immer mal schon durch den Kopf gegangen ist. Da macht man sich schick und fein, ja, zieht sich gut an, wenn man rausgeht. Ja, und bildet sich ein, die anderen sehen das. Man kriegt aber gar keine Rückmeldung, nicht? Weil keiner kommt und sagt, ach, siehst du gut aus. Ja. Also welche Anstrengungen Menschen, Frauen natürlich vornehmlich machen, ja, um nett, adrett draußen wahrgenommen zu werden, ja, und kriegen gar keine Rückmeldung, wissen das gar nicht, ob sie überhaupt wahrgenommen werden. Ja. Und damit verdient eine Riesenindustrie ein wahnsinniges Geld. Also dieses alles loswerden wollen. Wenn du das wirklich kultiviert hast, dann ist das sozusagen ein Zustand, oder wenn es so verwirklicht ist, dass du wirklich Beobachter bist, nicht? Dann heißt es eben, deswegen heißt er so, wird dummerweise, fälschlicherweise genannt, na, wo bist du? Die Erscheinungen im Absoluten. Das heißt, du bist im Absoluten. Das Absolute oder dieses Beobachtersein ist sozusagen in deinem Bewusstsein das Dominante. Ja? Das ist sozusagen das, womit du dich in dem Moment identifizierst. Aber die Erscheinungen sind natürlich da. Das ganze Relative. Ne? Sind natürlich da, aber eben nicht so dominant, wie ich schätze mal, in der Mehrzahl der, oder in der größten Teil unserer Zeit, wenn wir draußen sind, ist es eigentlich umgekehrt. Ja? Das heißt, wir sind eher beherrscht und unser Erleben ist eher dominiert von eben der Wahrnehmung des Relativen, dessen, was außerhalb von uns ist. Und unsere Wünsche und Motive sind sehr stark eben davon bestimmt, wie werden wir von außen wahrgenommen, was bekommen wir, was ist dieses wert, was ist jenes, wer bin ich und so weiter, im Außenbezug. Ja? Und nur im Untergrund ist eben dieses Aufrechte, wie es genannt wird, oder Absolute schon auch immer da. Ja? Nee? Aber wir sind nicht bewusst sozusagen dieser Beobachter und nicht bewusst in dem Stand, dass wir aus diesem Absoluten, diesem befreiten Beobachter auch handeln könnten und entscheiden würden. Ja? Das ist nämlich dann der zweite Stand. Das Absolute in den Erscheinungen, das heißt eben die Außenwelt ist das Dominante, aber das Absolute, diese Freiheit, diese grundsätzliche Freiheitsmöglichkeit ist immer trotzdem auch da. Ja. So, muss wieder umblättern. Wenn man also die von dieser Erscheinungswelt, wenn die wirklich dominant ist, heißt es hier, oder es wird auch die Neige genannt, die Neige allein bedeutet von den 12 Zeiten gebraucht werden. Also vollständig von der Differenz, von den Dingen, von der Bewertung, von den Begriffen bestimmt sein. Von den Begriffen sind wir sowieso unglaublich abhängig und bestimmt, weil wir eigentlich mit der Umwelt, mit uns, um uns herum, gar nicht umgehen können, ohne sie mit Begriffen und Bedeutungen und mit Sinn etc. zu belegen. Distanz davon gewinnt man eben nur, wenn eben auch das Absolute oder der Beobachter präsent ist und spürbar ist. Das üben wir, dieses Freiwerden, üben wir durch positives Samadhi. Das üben wir in der Weise, dass wir uns auf eine Tätigkeit, die wir gerade machen, eben sehr stark, sehr ausschließlich konzentrieren. Wir erleben sozusagen damit die Erscheinungswelt, das Relative, vollständig, ja, erleben es und sind davon berührt, aber gleichzeitig frei davon, in dieser Konzentration, in dieser Wachheit des vollständigen Erlebens. Ja. Rinza formuliert das so schön, der sagt, der wahre Mensch macht den Umständen entsprechend von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Wie macht man von seinem vergangenen Karma Gebrauch? Jetzt habe ich mir das Beispiel vergessen. Ich habe so ein paar Beispiele mir schon mal ausgedacht. Aber ich denke, es geht darum, ich akzeptiere zum Beispiel, ich akzeptiere, wer ich bin und wie ich bin. Das heißt, ich akzeptiere, weil ich mich erkenne, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Wie reagiere ich auf Missachtung? Wie reagiere ich auf Beleidigungen? Wie reagiere ich, wenn meine geliebte Frau zur Tür reinkommt? Ich weiß das, wie ich reagiere. Und ich ignoriere das nicht. Das heißt, ich richte mein Verhalten danach aus, ja, dass ich ganz bewusst Situationen vermeide, in denen ich gedemütigt werden könnte oder in denen ich versage, ja, wenn es möglich ist. Weil ich weiß, ich bin in bestimmten Situationen, werde ich nervös, bin nicht mehr sicher in meinem Verhalten, mache Fehler oder so. Und das mache ich aus der Perspektive des Beobachters, des Absoluten aus, berücksichtige ich das bei meinen Entscheidungen. Ja, so. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das weg muss, wie ich so gestrickt bin, ja, sondern ich akzeptiere, das ist da, das ist auch nicht veränderbar, das kommt immer wieder. Und berücksichtige das bei meinen Entscheidungen. In welche Situationen begebe ich? Welche weiche ich aus? Wie schütze ich mich einfach? Ja, so. Das meint Rinzai damit. Der wahre Mensch macht den Umständen entsprechend von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Ich hatte sogar Beispiele, wo man das positiv einsetzen kann, aber es fällt mir jetzt leider nicht ein. Wir merken aber doch, dass wir das noch nicht wirklich können. Wir fallen immer wieder in die alten Gewohnheiten rein, wie ich gestern sagte, nicht? Immer in die Löcher fallen, immer wieder in die Löcher rein. Kletter halt inzwischen schneller raus als noch vor 10, 20 Jahren. Genauso wie ihr oder wie es für mich war. Oder wenn ich einen Lehrer hätte, der mit mir Chorenarbeit macht, wahrscheinlich auch immer noch passieren würde. Wir fallen immer wieder in die gleichen Fallen. Ja? Nicht? Wenn ich mir die Choren mal angucke, kann ich die ja kategorisieren sozusagen. Welche Typen, welche Sorten von Fallen werden da immer aufgestellt? Ja? Also welche Konzepte, dass man dann in rationale Erklärungen reinfällt oder in Sinngebungen reinfällt oder sowas. Und man sich das mal genau anguckt, dann wird man merken, in den ersten 50 Koan im Momonkan sind eigentlich nahezu alle Fallen drin. Und du bist mehrfach. Du bist schon zwei, dreimal immer wieder doch reingefallen. Ja. Und dann geht es im Hekigan Rokko weiter und dann in Rinza Rokko, in der Eisernen Flöte. Und es tauchen immer wieder die gleichen Fallen auf. Nur mit anderen Geschichten. Ein bisschen mit anderem Gewand. Ja. Und wenn es nicht genau das gleiche Gewand ist, wie der ersten, zweiten oder dritten Geschichte, fällst du wieder rein. Ja, so. Was im Wesentlichen, das sage ich jetzt natürlich kritisch, daran liegt, dass ihr mit dieser Koan-Arbeit gar nicht wirklich ernsthaft umgeht, nicht? So wie ich das gemacht habe. Ja. Nee, also ich erlebe euch jedenfalls so, ja. Ich habe das wirklich unglaublich ernst genommen damals und habe dann ja auch sofort angefangen mit einem Koan-Tagebuch, ja, wo ich wirklich bei jedem Koan, jedes Koan aufgeschrieben, bei jedem Koan dann aufgeschrieben, welche Lösungsversuche habe ich gemacht, was wurde mir Kluges dazu gesagt vom Lehrer oder der Lehrerin, ja, und wie war am Ende die Lösung. Ja, so. Wobei ich immerhin, schätze ich mal, bei 60, 70% der Lösungen, die dann akzeptiert wurden, dachte ich, habe auch verstanden, warum es eine Lösung ist. War also einverstanden mit der Entscheidung. Bei 30% wusste ich das nicht damals. Heute, nachdem ihr mir ja so viele Lösungen präsentiert habt, weiß ich da schon besser, warum. Was da wahrscheinlich richtig ist. Also, wir fallen immer wieder da rein. Wir kommen auch dahinter und bin jetzt auch bald schon am Ende, morgen geht es weiter damit. Wir merken aber auch, hoffentlich, sage ich mal, wir sind immer auf dem Trip, ich muss das schaffen und ich kann das schaffen. Das heißt, wir haben sowas wie wer sich an den Vortrag über Demütigung von Hugo Benoit erinnert, der sagt, wir maßen uns immer so eine Art Göttlichkeit an. Das heißt, wir haben immer den Anspruch an uns selber, ich muss das schaffen. Ja? Also arrogant, selbstsüchtig, weil wir es ja immer noch machen, weil ich will es ja für mich machen, ja? Eingebildet. Nicht immer, oder wie Benoit immer sagt, unsere Grundtendenz ist immer, wir wollen nach oben. Ja, wir wollen besser werden. Ja. Wir wollen die Leiter hinauf, wissen aber nicht, was tun. Und kommen dann langsam irgendwann mal, aber wirklich sehr spät war das bei mir, vielleicht ist es immer noch nicht ganz, dahin alles loszulassen. also Verantwortung abgeben. Zum Beispiel Vertrauen auch in den Lehrer zu haben, heißt ja auch Verantwortung abgeben. Zu sagen, okay, das wird schon stimmen, wenn er das sagt. Ich bin vielleicht noch nicht dahinter gekommen, aber es wird schon stimmen. Also eine Haltung zu bekommen, die tatsächlich sagt, ich schaffe es nicht durch eigenes Tun. Ich schaffe es nicht durch eigenes Tun. Also so wird das da hier formuliert in den Ständen des Tosan, das Selbst muss sich selbst loslassen, muss alle Vorstellungen über mich selber, was ich können muss, loslassen. Also sich so durchaus in so eine Art Machtlosigkeit begeben. Das ist eine Vorstufe zum Aufgeben. Und aufgeben, da komme ich morgen drauf, das ist echt ein Schlüssel. Das ist der große Schlüssel zur Befreiung. Immerhin, wenn du das wirklich kapiert hast, wenn du auch diesen Beobachter kultiviert hast, wenn du akzeptiert hast, was du an Vergangenem alles mit dir rumschleppst, wenn du in der Lage bist, zu erkennen, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jetzt mal so rumformuliert, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Sie machen nicht wirklich glücklich. Ja? Es sind alles nur Vorstellungen. Wenn du das wirklich drin hättest, ja, dann lebst du zwar in der gleichen Welt wie vorher, aber es entsteht eine völlig neue Sicht auf alle Dinge, neue Wertungen alles Erlebens und aller Erscheinungen. Das heißt, es entsteht so eine freie Sicht, eine freie Offenheit in allem, wie du die Welt selber wahrnimmst und auch in deinem eigenen Handeln, in deinen ganzen Bewertungen. Nicht? Wenn du wirklich verinnerlicht hast, alles, was du dir ausgedacht hast, wie du die Dinge bewertest, wie du sie siehst, wie du sie benennst, welchen Sinn du ihnen gibst, in Wahrheit weiß ich es nicht. Das ist ein Ausdruck von Leerheit. In Wahrheit weiß ich es nicht. Ja? Und dieses in Wahrheit weiß ich es nicht fegt ja im Grunde alle Verbindlichkeiten, mit denen man sonst und Begrenzungen, mit denen man sonst zu tun hat, ja weg. Ich weiß es nicht. Es macht unglaublich offen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, im Grunde dein ganzes Leben neu zu definieren und neu zu bewerten und neu zu gestalten. Also sowas wie der Frau Merkels Alternativlos gibt es nicht. Ja? Weder in der Politik, in der Wirtschaft, in deinen Lebensumständen, auch in deiner Partnerschaft. Alternativlos gibt es nicht. Und ich finde eine schöne Formulierung, eine schöne Sichtweise, es gibt keinen vorgegebenen Weg dahin, sondern du musst dir den Weg selber schaffen. Du musst ihn kreieren. Ja? Die Silas und der achtfache Pfad und so weiter, das sind alles nur so Tipps. Ja? Aber den Weg, den du gehen willst, musst du selber kreieren. Soweit heute. Hi.